Jetzt nochmal. Oh ja. Wunderbar. Herrlich, herrlich. Jetzt höre ich mich auch viel besser, noch ein bisschen sehr laut. So. Okay. Gut. Also, der Vater, also mein Thema heißt immer noch Kind. Wir alle sind Kinder und wir bleiben es. Jeder von uns hat einen Vater, sonst wärst du nicht hier. Und das ist so sehr zu verstehen, das ist ein Thema, was mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und wenn wir nämlich das nicht ganz so verstehen hier in unserem Herzen, was es bedeutet, zum Vater zu kommen, nach Hause zu kommen, so sind wir immer und bleiben wir ein Stück Waisenkinder. Ja, kriegen wir alles hin. Ja, ja, gut. Wird immer besser. Genau. So, und wir alle sind geboren von dem leiblichen Vater mit einer DNA und vom himmlischen Vater. Jeder ist mit einem Gottesgen geboren. Ob du willst oder nicht, hier ganz tief drinne sitzt ein Verlangen nach dem himmlischen Vater. So, und da ist es so wichtig, das zu verstehen. Hey, wer ist das? Wie komme ich dahin? Was macht das aus? Und wenn wir nämlich nicht ankommen bei ihm, dann ist es immer, wir sind immer auf der Suche nach der Identität. Wer bin ich? Wir hätten ja auch einfach, es hätte ein Knall kommen können und wir wären auf einmal alle da. Es hätte ohne Vater und Mutter passieren können. Aber Gott hat ganz bewusst diese Vaterschaft erwählt. Klar sind die Mamis sowieso ganz wichtig, aber der Vater spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und ich merke immer wieder, und ich bin auch Pädagogin durch und durch, und die Väter, die sind, da versucht der Feind ganz, ganz viel zu machen. Die Mütter, das ist auch so, wenn, also alleine die Mutter, die ist einfach da. Versteht ihr, was ich meine? Die ist oft da. Die kommt da gar nicht aus ihrer Rolle raus. Erstmal ist sie 9 Monate mit dem Kind unterwegs. Bei Erzeugung brauchst du vom Mann nur ein paar Sekunden. So, aber die Frau, die ist da mit drinne. Sie geht da mit schwanger. Das ist, du bist da so reingeboren. Du kommst gar nicht aus dieser Rolle als Mutter raus. Deswegen, glaube ich, ist diese Vaterschaft ganz, ganz besonders. Und das zu begreifen, wir auch als Frauen, aber auch als Männer, was das ausmacht, zum Vater zu kommen. Und ich glaube, wenn du das begreifst, dass wir zu einem himmlischen Vater kommen können, hat die Suche ein Ende. Und wenn du wirklich nach Hause kommst zum himmlischen Vater, weil wenn du das nicht hast, bist du immer auf der Suche nach Anerkennung, nach geliebt sein wollen, weil wir wollen alle geliebt sein. Und wir streben nach immer mehr leisten. Wir machen ganz viel über Leistung. Wir sind gerade hier in Deutschland so eine Leistungsgesellschaft. Und weißt du, jeder hat einen Vater. Und ich erzähle euch mal ein bisschen von meinem Vater, von meiner Geschichte. Wir sind 72, sind meine Eltern. Meine Mutter war hochschwanger nach Deutschland gekommen. Und da gab es schon 3 Kinder. Also ich war das 4. Und die sind hierher gekommen und die mussten sich hier eine Existenz aufbauen. Das war hardcore. Also, und mein Vater ist losgegangen und ist dann zur Deutschen Bahn. Das finde ich immer so Hammer, wenn er das so erzählt hat damals. Ey, ich kann für 2 arbeiten, stell mich an. Da gab es nicht groß Bewerbungsgespräche. Was musst du heute nicht alles für Bewerbungsgespräche hin und her schicken? Und dann musst du das noch machen, musst du jenes noch machen. Und er hat gesagt, nimm mich und ich arbeite für 2. Und die haben ihn genommen und er ist bis zur Rente dort gewesen. Und meine Mutter, die musste die Sprache lernen. Und das mit 4 kleinen Kindern. Und ich glaube, dass jeder Vater, jede Mutter das Beste gibt, was er hat. So, Punkt. Und es ist einfach so. Und ich glaube einfach, dass auch wir das Erbe noch von unseren Eltern mitnehmen. So, und damals war das eine Nachkriegsgeneration. Da ging es einfach darum, zu schaffen, zu schaffen, zu schaffen. Ich kenne keine tiefen Beziehungsgespräche mit meinen Eltern, mit meinem Vater. Der hat einfach viel gearbeitet, um uns zu versorgen. Aber ich bin trotzdem so dankbar, dass sie zusammengehalten haben, bei Höhen, bei Tiefen, sind über 50 Jahre verheiratet. Und ich habe so viel auch Gutes mitbekommen. Natürlich, ihr wisst alle, in jeder Familie gibt es Gutes und Schlechtes. Es gibt keine perfekte Familie. Aber was ich auch mitgenommen habe, ist einfach durch dick und dünn treu zu bleiben, die Treue. Die Treue nicht aufzugeben. Und meine Mutter, alle waren immer willkommen. Das Haus war immer voll bei uns zu Hause. Und ich liebe das, wer mich kennt. Bei uns ist auch immer viel los. Und Andreas könnte lieber, oh, muss das schon wieder sein, so viele Leute. Aber ich habe das von zu Hause, das ist ein Erbe von meinen Eltern. Wir hatten immer die Hütte damals zu Hause voll. Und ich liebe das bis heute. Und ein Geschenk Gottes war für mich, dass mein Vater vor ein paar Jahren Jesus in sein Herz aufgenommen hatte und ich durfte mit ihm zusammen beten. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt. Seitdem hat sich was bei mir verändert, weil ich mit meinem Vater beten durfte. Und wenn ich ihn jetzt sehe, wir haben viele Sachen, wie gesagt, Höhen, Tiefen, aber ich habe ihn so lieb in meinem Herzen. Ich kann zu ihm hingehen und sagen, Papa, ich habe dich so lieb. Ich nehme ihn, ich küsse ihn auf seine Glatze, er hat keine Haare mehr hier oben. Und das ist so in meinem Herzen gekommen. Und wisst ihr, dass Psychologen, keine Christen, einfach weltliche Psychologen sagen, wir brauchen den Segen vom Vater. Wir brauchen Frieden mit dem irdischen Vater und das koppelt sich mit dem himmlischen Vater, ob du willst oder nicht. Deswegen, es ist ein Thema und ich beobachte das immer wieder. Wir haben jetzt auch hier im Indoor-Spielplatz ganz viele junge Familien hier und wir kommen mit denen ins Gespräch und die erzählen ganz schnell, dass sie gar keinen Vater hatten, dass er nicht da war, dass er wenig Zeit hatte oder dass sie es besser machen wollen und, und. Bei mir war auch nicht viel als perfekt, bei euch bestimmt auch nicht. Aber wir können nach vorne schauen, wir können Sachen aufarbeiten. Und wenn dein Vater noch lebt, dann klär es bitte. Ich habe so viele Berichte gehört und lese ich immer wieder, dieses, oh, hätte ich doch gemacht. Wenn er nicht mehr da ist, du kannst nichts mehr klären. Aber wenn er noch da ist, wenn du merkst, ey, das sind Sachen, die sind noch nicht im Reinen, mach es, geh auf ihn zu. Und wenn es dich alles kostet, ich weiß noch, als ich dieses Gespräch mit meinem Vater hatte, oh, ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe ihn angerufen, Papa, ich komme vorbei. Ja, ja. Und ich dachte, hä, hat er mich richtig verstanden? Ich komme vorbei und er weiß, wenn ich vorbeikomme, machen wir nicht Larifari. Wer mich kennt, wir reden ins Eingemachte. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ich komme, ne? Ja, ja, komm. Und dann bin ich gekommen und dann hatte er Kuchen und alles. Dann haben wir uns unterhalten und. Und dann bin ich wieder gefahren. Ich wollte ihn auch nicht zu sehr überfordern. Und dann habe ich gesagt, so, ich komme morgen nochmal wieder. Und ich hatte aber einen Brief geschrieben, habe ihn da gelassen. Aber ich rufe dich vorher nochmal an, ob das okay ist, ob ich nochmal komme. Und dann habe ich ihn angerufen und er sagte, ja, komm. Und ich wusste, Gott hat da was vorbereitet. Aber wie gesagt, vor 3-4 Jahren. Und davor war kaum, ich hatte so gut wie keine Beziehung zu meinem Vater. Könnt ihr euch das vorstellen? Also so viele Menschen gehen im Leben herum und frag dich mal, wie sieht deine Beziehung zu deinem irdischen Vater aus? Wie sieht die aus, wenn du noch einen hast? Gut, wenn er gestorben ist, kannst du das Gott abgeben, aber wenn du noch einen hast, wie sieht die aus? Ich sage immer, hey, ich sage das immer zu meinem Mann, geh hin, sprech dich mit ihm aus, rede. Wir wissen nicht, wie lange wir ihn noch haben. Und vor 3 Wochen haben wir erst angefangen oder habe ich mal meinen ganzen Mut genommen und wir sind fast schon 30 Jahre zusammen. Ich habe ihn noch nie auf Jesus angesprochen. Glaubt ihr das? Schräg, oder? Man hat so viel Angst. Was ist, weil das so eine Wunde sein kann. Es gibt eine Vaterwunde. Also es gibt das, wir haben so eine Angst, abgelehnt zu werden von unserem Vater. Und das ist ja der Schwiegervater. Was ist, wenn er jetzt komisch reagiert oder dies und jenes? Es ist so tief, der Vater, dieses Herz in uns, das schreit nach einem Vater. Es schreit nach Vaterschaft. Und da wünsche ich mir so sehr, dass wir da wirklich hingucken und sagen, hey, ich gehe das mal an. Ich gehe das mit meinem leiblichen Vater an. Und glaub mir, dieses hört nicht auf, bis du Ruhe und Frieden gefunden hast. Und das wird auch einen Weg zu dem himmlischen Vater frei machen. Und wir wollen uns mal angucken, wie ein guter Vater aussieht. Und jetzt könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr selber Vater seid, wie ihr da abschneidet oder was ihr erlebt habt. So, ein guter Vater, der nimmt sich Zeit, hört zu, nimmt seine Kinder ernst. Damals gab es gar keine Zeit dafür bei uns. Nicht böse gemeint, aber die hatten gar keine Zeit. Ich kenne das nicht. Ich kenne 0 Gespräche mit meinen Eltern über, wie geht's dir denn? Wie war es denn in der Schule? Was hast du gemacht? Hat dich da jemand geärgert oder so? Kenne ich nicht. Dann, ganz viel Liebe ist da. Begegnung mit Zuneigung, Offenheit, Verständnis, Wertschätzung. Die haben ihr Bestes gegeben, um uns zu versorgen, dass wir jetzt schlafen konnten, dass wir zu essen hatten, aber dass mein Vater mich genommen hat. Ey, ich hab dich lieb, das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. das kenne ich nicht. Ich habe jetzt gerade mit ihm telefoniert letzte Woche und dann habe ich am Telefon gewagt zu sagen, hey Papa, ich habe dich lieb. Dann habe ich gehört, na, was sagt er? Ja, ich habe dich auch lieb. Aber das hätte ich vor Jahren mir nicht getraut. Das ist doch komisch. Warum sind wir so komisch? Weil das so tief in unseren Herzen sitzt. Ich möchte, dass du heute das verstehst. Wir brauchen die Liebe des Vaters, irdisch und, wenn du das, und himmlisch. Wir brauchen das beides, dass wir das zulassen. Zeit verbringen. Na, was denkt ihr denn? Also ich rede jetzt von Kindern, ne, die kleiner sind. Wie viel Zeit sollte ein Vater mit den Kindern verbringen? Andreas, was denkst du? Ganz, sag einfach. Ja, 2-3 Stunden pro Tag. Perfekt, du bist doch genau richtig dabei, hast auch noch ein kleines Kind. 2-3 Stunden. Wer macht das? Kennt ihr Eltern, Väter, die das wirklich machen? 2-3 Stunden? Wow, wer das macht, Hut ab, toll. Heutzutage ist es doch ganz schnell, dass wir ein Handy nehmen. Wir sind vielleicht da mit dem Kind. Hier, und wer sieht das Gesicht mehr? Das Handy, dein Gesicht oder das Kind? Das war jetzt so interessant. Ich habe jetzt auf Amelia und Briella aufgepasst, letzte Woche Donnerstag, 6:30 abends. Und ich habe gedacht, oh, ich bin kaputt. Und jetzt bis 7:30, 8:00, das sind 2,5 Stunden. Und dann abends noch. Und da habe ich mir gedacht, auf dem Weg dahin, oh, am liebsten Eiskönigin anmachen, vor dem Fernseher setzen, habe ich meine Ruhe. So, und dann bin ich dahin. Und das ist das, was ich eigentlich total nicht gut finde. Und das gab es bei uns damals nicht. Und ich kann das so gut verstehen, wenn man manchmal ne, dahin kommt und gesagt, nein, Rosi, das machst du nicht. So, und dann kam ich da an und Briella gleich schon, aber du bringst mich nicht ins Bett, ich warte, bis meine Mama kommt. So, und dann habe ich mir, okay, nichts mehr sagen. So, und dann habe ich mit denen gespielt und dann wollten wir essen. Und die Briella, die ist so langsam. Ein Stückchen. Und dann musste ich sie überreden, nochmal. Und ich sage, Rosi, du nimmst dir jetzt die Zeit für die Kinder, egal was dein Fleisch, ob du Bock hast oder nicht. Und dann habe ich mich auf die Kinder eingelassen. Und das war so eine gute Zeit. Und am Ende, ich habe Briella und Amelia ins Bett gebracht. Briella, die heult sonst, die weint, ich hatte das schon öfter mal gehabt, die lässt sich von keinen anderen einfach so ins Bett bringen. Nichts gefragt, gar nicht einmal nach Mama gefragt, wann kommt Mama, was, oder geweint, nichts. Sie hat so mitgemacht, aber weißt du, was der Schlüssel, glaube ich, ist? Ey, ich habe Zeit mit dir verbracht. Ich setze dich nicht vorm Tablet, damit du dein Essen nehmen kannst. Ich setze dich nicht vorm Fernseher. Wie viele Kinder schlafen mit einem Fernseher ein? Ich habe mit denen gespielt, ich habe die Pampers gewechselt, haben wir noch zusammen gebetet. Und das merken Kinder. Das merken Kinder, ob du Interesse hast oder ob du die einfach nur irgendwo abschiebst. Ich habe selber das nicht für möglich gehalten, dass das wieder funktioniert. Und das war so eine tolle Gelegenheit, so eine tolle Erfahrung. Ich bin so froh, dass ich die nicht vor die Glotze gesetzt habe, sondern gesagt habe, nein, ich gehe jetzt in Beziehung. Und danach, wenn wir uns so sehen, am nächsten Tag, ich habe auch mit der kleinen Briella, Amelia geschimpft, die hat der Faustdick hinter den Ohren, ist so eine Süße. Und am nächsten Tag wollte sie gleich zu mir, haben sie geklingelt. Oh, Rosi, also ne, die wollte mich sehen. Aber das ist so ein Geheimnis. Wer sein Kind liebt, erzieht es auch und sagt nein. Und da geht es jetzt nicht lang. Und das habe ich immer wieder erlebt, immer wieder. So, und dann nimmt dein Vater Verantwortung. Dein Vater übernimmt Verantwortung. Das ist auch noch ein Zeichen von einem guten Vater. Weil die Kinder sollten nicht die Verantwortung übernehmen. Oftmals kippt das schon in ganz frühem Alter, dass die Kinder Verantwortung übernehmen. Aber das sollte nicht sein. Dann sollte noch ein guter Vater Beschützer sein. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Mein Bruder war mein Beschützer in vielen Dingen. Wenn was war, habe ich meinen großen Bruder geholt, weil mein Papa immer arbeiten war. Er hatte wenig Zeit. Aber es hat uns sehr, sehr verbunden. Oder wenn ich abends Albträume hatte, wenn irgendwas war, bin ich zu meinem Bruder hin. Der hat mir einfach, der war da, der war groß, der war stark. Ich habe ihn geholt. Und er hat die Rolle auch genommen. Und da war ich so dankbar für, dass ich ihn hatte an meiner Seite. Dann soll ein guter Vater auch ein Lehrer sein, erklären. Ein Freund, ein Vorbild. Meine Eltern waren eben halt ein großes Vorbild, was es heißt, fleißig zu sein. Jeden willkommen zu heißen und Großzügigkeit. Das habe ich so von meinen Eltern gelernt. Weißt du, und dann habe ich das in Wikipedia gegoogelt. Das, was ich euch gerade alles gesagt habe, das habe ich da mit raus. Und wisst ihr, was da fehlt? Ich habe gedacht, warum steht das da nicht? Grenzen setzen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Eine Erziehung ohne Grenzen zu setzen, geht gar nicht. Und da stand er nicht. Oder in die Eigenständigkeit hinzuerziehen, den Kindern Dinge zuzumuten. Heutzutage übernehmen die Eltern alles. Unsere mussten ganz früh Geschirrspüler ausräumen, Socken machen und. Und die haben ganz klar Grenzen gesetzt. Und Doro, meine Schwester, die arbeitet in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und wisst ihr, was die da ganz viel mitkriegen? Grenzen. Wir brauchen Grenzen und Gott gibt uns auch Grenzen. So. Und jetzt möchte ich einfach nochmal so ein bisschen den Cut zu dem himmlischen Vater. Ich habe euch viel erzählt über den irdischen Vater. Und ganz viele sind von uns aufgewachsen. Es gibt auch natürlich andere Sachen, aber in der Regel hatten die Eltern oft keine Zeit. So. Und wie viel Zeit verbringst du mit deinem himmlischen Vater? Ich habe da nicht viel mit Zeit verbracht, weil ich es immer so erlebt habe. Er hat eh keine Zeit. Und ganz viel läuft unbewusst ab, unbewusst in unseren Verhaltensmustern. Du denkst über die meisten Sachen nicht nach, die du tust. 90% machst du unbewusst. Und ich habe mich immer gefragt, warum fällt mir das so schwer, mit Gott, dem Vater oben im Himmel, dem himmlischen Vater, Zeit zu verbringen? Weil ich das mit meinem irdischen Vater hier nicht kannte. Ich kannte es nicht. Ja, wie füllst du die denn? Wie füllst du denn Zeit? So, und ich habe auch nicht gelernt, mit meinem Vater zu reden, mit meinem irdischen Vater. Ja, was soll ich denn mit meinem himmlischen Vater reden? Was soll ich denn da reden? Ich habe das nicht gelernt. Ja, so. Und das ist so wichtig. Und einmal war das so, ich hatte eine Begebenheit. Und es ist auch so, dass wir unseren Kindern auch immer wieder beigebracht haben, sich zu entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ihr damit groß geworden seid. Und dann war das immer so, dass sie dann zu dem anderen hingegangen sind und Entschuldigung. So. Entschuldigung. So. Und ist das gut? Kam das gut an bei dem anderen? Ich habe gesagt, wofür entschuldigst du dich denn? Was hast du denn falsch gemacht? Dann sieht das schon anders aus. Da musst du überlegen. Ja, was habe ich denn falsch gemacht und wofür entschuldige? Und dann habe ich gesagt, das lernen wir jetzt mal. So, und unsere Kinder mussten das lernen. Die mussten das lernen, wofür entschuldige ich mich? Was habe ich falsch gemacht? So, und dann hinzugehen, das ist was ganz anderes. So, das kostet dich was. Und dann hat Gott mir irgendwann gesagt, Rosi, rede doch mal ein bisschen mehr mit mir. Rede nicht einfach fromme Gebete runter. Was bewegt dich? Ui, ich wusste nicht, was soll ich da reden? Was soll ich da sagen? Ich hatte da wirklich ein riesiges Manko. Ein riesigen Manko. Und wisst ihr, was ich dann angefangen habe, ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen. Immer wieder in der Bibel zu lesen, in der Bibel zu lesen. Und das ist der Liebesbrief von unserem Vater. Und am besten im Neuen Testament anfangen. Ich habe angefangen zu lesen, zu lesen, zu lesen. Und dann habe ich mich einfach auch immer wieder erwischt, dass ich manchmal immer so das irgendwie reinschummel, wenig Zeit mit Gott, den Vater, verbracht habe. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Wenn wir wirklich auch bei dem himmlischen Vater ankommen wollen, dann ist es wichtig, dass wir in der Bibel lesen. So, und dann ist noch was ganz, ganz tief drin in unserem Kopf. Gott ist nicht gut. Gott, der Vater, ist nicht gut. Wer kennt das? Ich kenne das so oft, habe ich das schon gehört, jetzt nicht von mir selber, Gott hat da in meinem Herzen schon ganz viel getan, aber ich kenne ganz viele Christen, ja, jetzt hat er mich wieder bestraft, jetzt habe ich was falsch gemacht, sofort kriege ich die Retourkutsche. Nee, Gott, der liebt mich nicht, obwohl das Christen sind, die das sagen. Und ich hatte jetzt vor kurzem eine Zeit mit jemandem zusammen, wo das auch wieder so rauskam und dann habe ich so gebetet, Gott, zeig doch der Person, wie sehr du sie liebst. Weil Gott ist das nicht. Gott ist das nicht, der dir sagt, hey, du bist nicht genug, du schaffst es nicht, du bist mir nicht wichtig. Das ist es nicht. Das sind die alten Verhaltensmuster, die wir manchmal mitnehmen und die wir oft mitnehmen auf unseren Vater. Weil irdische Väter machen einfach Fehler oder sind nicht da. Weißt du, die sind sehr beschäftigt und haben oft keine Zeit. Das vermittelt dich. Was vermittelt es dir denn als Kind? Du bist nicht wichtig. Andere Sachen sind immer wichtiger. So, dann kommen die nach Hause von der Arbeit, sind vielleicht genervt von dem ganzen stressigen Arbeitspensum, dann sind die Stunden im Stau, gerade hier in Bremen, dann kommen die nach Hause, dann ist es so, hey, komm her, Kinder, oder so, wenn man mehrere hat, Papa kommt gerade, geht irgendwo hin, damit der Papa Ruhe hat, dass er sich erstmal ausruhen kann. So, dann geht er vorm Fernsehen, weil er so müde und kaputt ist. ich übertreibe mal ein bisschen, sein Bierchen und die Mama bringt die Kinder mal wieder ins Bett und das war's. Und das Kind bekommt mit zu verstehen, ich bin nicht wichtig genug, dass er sich jetzt Zeit nimmt für mich. Und das ist oft so in unserem Kopf, ich bin nicht wichtig und ich bin nicht gut genug. Und das projizieren wir einfach denn unbewusst auf den Vater, dass wir denken, er ist nicht gut. Er ist nicht gut und er gönnt uns nichts. Und wie soll ich sagen, er ist ein Spielverderber. Ich weiß noch, als ich, meine Schwester, die ist eher gläubig geworden als ich und ich habe nur gedacht, nee, ich möchte so einen Gott nicht kennenlernen. Ich hatte ein ganz falsches Gottesbild. Ich habe immer gedacht, Gott ist einer, der mir den Spaß verderbt. Da kann ich keinen Spaß haben, keine Partys haben, da kann ich keinen Alkohol trinken, auch keinen Sex vor der Ehe haben. Ich habe immer gedacht, der verbietet mir alles, was eigentlich in der Welt Spaß macht. Du darfst nicht mehr das machen, du darfst das. Ich habe immer Gott so als so ein enger, engstirnigen Gott gesehen, der ein ganz einengen will. Und so habe ich auch damals gedacht, nee, den möchte ich gar nicht kennenlernen. Und dann habe ich immer mehr gedacht, hey, wie soll ich jetzt, also das war so, ich hatte Angst, nicht Angst, aber ich habe gedacht, ich will ihn gar nicht kennenlernen, weil ich hatte so ein Bild, er wird mir alles verbieten. So wie bei dem verlorenen Sohn, was wir vor kurzem gehört hatten. Da hat er auch gesagt, hey, gib mir mein Erbe, ich will meinen Spaß haben. Und der Feind, der kommt immer und sagt, Gott ist nicht gut. Also ich sehe das und beobachte das bei so vielen Christen, dass die in ihrem Kopf haben, auch unbewusst, Gott ist nicht gut, er ist ein Spielverderber, er meint es nicht gut, er ist langweilig, die Bibel ist langweilig, alles, was er mir gibt, ist langweilig und ich nehme ihn nur mal nebenbei mit. Ich nehme ihn nebenbei mit, ich habe den Segen, ich bin errettet, aber dieses Ganze, er soll mir die Fülle schenken, er soll mir Freude schenken, er soll mir Frieden schenken, das konnte ich nie mit Gott in Verbindung bringen. Und über die Jahre habe ich das mehr und mehr gelernt. Und ja, Hanna, vielleicht kannst du dazu noch einige Worte sagen.
Ja, hallo alle zusammen. Also ich bin erstmal voll dankbar für Papa, dass ich so tolle Eltern haben darf. Und ihr wisst ja alle, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und ich bin immer sonntags mitgekommen, habe von Jesus gehört, habe in der Kinderstunde von den Bibelgeschichten alles gehört und auch von meinem Papa. Ja, Jesus liebt dich, Jesus hat einen Plan für dich. Und ich so, ja, okay, schön, aber also habe ich mir gedacht und ich habe ihm gesagt, ja, ja. Und dann habe ich gedacht so, ja, aber Jesus, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Und ich habe so gedacht, ja, okay, ich folge ihm mal, ich versuch's mal. Aber ich habe gemerkt, ich habe das nicht wirklich mit meinem Herzen gemacht. Ich war so halb mit dem Fuß in der Welt und halb mit Jesus. Und ich habe auch andere Sachen versucht. Ich war in Clubs und habe andere, auch mit Freunden. Und ich habe gemerkt, das hat mir ja nicht das gegeben, was in meinem Inneren, was mein Herz von mir wollte, also was, wonach ich mich gesehnt habe. Und ich habe mich halt nach Frieden, nach Freude und einfach nach, Liebe habe ich schon bekommen, aber so, es gibt eine Liebe, die nur der Vater im Himmel dir geben kann. Und die Menschen, habe ich auch gemerkt, die können dir das nicht geben, weil Menschen sind nicht perfekt, aber Jesus ist perfekt. Und ich habe Bibel gelesen und weil ich halt nicht so, ich bin nur ein bisschen so mit Jesus gegangen und habe gemerkt so, ja, in der Bibel, ich lese es, aber ich habe es nicht verstanden, es war langweilig und ich war nicht mit meinem Herzen dabei. Und dann, das war auf einer Freizeit, da habe ich so gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du mich liebst und einen Plan für mich hast, dann gebe ich dir 100%. Ich gebe dir alles, also in der Bibel steht ja, nimm dein Kreuz auf dich. Und dann habe ich mir überlegt, erstmal, was bedeutet das? Und dann habe ich so gedacht, wow, also das ist sehr hart, will ich das wirklich machen? Weil wenn du 100% mit Jesus gehst, dann lässt du dein Ego und alles, was du willst, was dein Fleisch will, lässt du hinter dir. Und das ist sehr hart. Und ich krieg das auch nicht immer hin, aber ich versuche es. Und seitdem ich das gemacht habe und mich entschieden habe, also es ist eine Entscheidung, mit Jesus zu gehen. Er hat dir die Freiheit gegeben, du kannst selber entscheiden, gehst du mit Jesus oder nicht. Es gibt nichts dazwischen. Ich habe gedacht, es gibt was dazwischen. Entweder du bist in der Welt oder du bist mit Jesus. Musst du dich entscheiden. Und ich habe mich für Jesus entschieden und dann habe ich so gesagt, Jesus, ich gebe dir alles. Und seitdem habe ich einfach, ich weiß nicht, so eine Freude und so einen Frieden, der kann dir, das kann dir kein Mensch geben. Auch nicht deine Eltern oder dein Partner oder ein Freund. Kann dir keiner geben. Und ja, ich finde, bei Jesus findest du die Freude, den Frieden und einfach Geborgenheit und alles, was du brauchst. Und ich will euch einfach ermutigen, macht eine Entscheidung mit Jesus. Und wenn ihr euch entschieden habt, geht nicht zurück.
Oh, das war ich jetzt gerade nicht. Genau, das ist das, was ich auch immer wieder versuche zu erklären. Dieser halber Krams, der bringt nichts. Und dann sagen viele, ich habe es ausprobiert, aber die haben es nur halb gemacht und haben noch ganz viel von der Welt mitgenommen und sagen, es funktioniert mit Gott nicht. Ja, kann nicht, weil du nicht ganz klar bist. Und das merke ich auch immer wieder. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von David mit Bathseba. Viele kennen die Geschichte. David ist ein König und er blieb dann mal zu Hause, hatte keine Lust mehr zu kämpfen. Und wenn wir aufhören zu kämpfen, dann gleicht sich ganz schnell Sünde in unser Leben. So, und dann war er zu Hause und er hatte ja hammer viele Frauen. Und dann guckt er so über die Dächer und da ist eine ganz tolle, hübsche Frau. Bathseba heißt sie. Und der König sagt, oh, die will ich haben. So, und dann hat er sich die holen lassen und dann haben die miteinander geschlafen und sie wurde schwanger. Aber sie hatte natürlich einen Mann, der im Krieg war. So, und dann hat er so einige Sachen versucht, dass der Mann nach Hause kommt, mit ihr schläft, aber es hat alles nicht funktioniert. Dann hat er den Mord, also hat er das so gemacht, dass der Mann von der Bathseba umgebracht werden sollte und wurde auch umgebracht. Und der hat das in die Wege gerollt. Also hat er praktisch den Mann von der Bathseba umbringen lassen. So, und dann hat er sich die Frau zu sich genommen. Was meint ihr, hatte er immer ein schlechtes Gewissen? Naja, und dann war das so, er lebte so sein Leben und dann wurde sie, wie gesagt, schwanger. Aber Gott sieht alles. Wir können Gott nichts vormachen. Wenn wir sagen, okay Gott, ich nehme dich mit, ich will deine Segnung haben, es ist so schön oder der betet für mich und ein bisschen Segen, aber ich mache das andere alles noch mit. Wir können Gott nichts vormachen. Und dann kam ein Prophet und der hat dem David alles genau gesagt, was er getan hat. Und was hat David dann gemacht? Er bereute. Er hat Buße getan. David hat um Gnade gebeten. Er hat um Vergebung gebeten, um Reinigung. Und Gott möchte nicht, dass wir irgendwelche Rituale machen, dass wir hier so tun, als ob wir tolle Christen sind und zu Hause geht es drunter und drüber oder ich lüge noch rum, ich betrüge oder ich mache was weiß ich, bin geizig oder so und. Der sieht das alles, aber Gott möchte unser Herz. Er möchte hier rein möchte er. Und dass wir nicht vertuschen. Und das ist einfach das, was ich immer wieder versuche, auch mir selber zu sagen. Und wir sollten Gott wirklich glauben und sein Wort ernst nehmen. Wenn wir das nicht tun, dann wird es immer so ein Hinken sein. Und wir kommen nicht richtig in diese Fülle rein. Aber um geheilt zu werden, was muss vorher laufen? Buße. Das wollen wir doch alle gar nicht mehr hören. Wie, ich mache Fehler? Nein, komm, bei mir ist alles okay. Du sag mir doch bitte nicht, was ich falsch mache, oder? Aber Gott sagt dir das, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann sagt Gott uns, mein Gebet seit Monaten ist, Herr, zerbrich mich, Herr, und heile mich. Weil ich weiß, in mir ist noch so viel, was nicht gut läuft. Und ich möchte euch jetzt mit einem Psalm 51 mit reinnehmen. Wenn ihr das nochmal zeigt, dem Psalm 51. Den wollte ich euch heute nochmal mit euch angucken, weil das die Stelle ist mit dem David und mit der Bathseba und wie er dann gebetet hat. Er hat gebetet, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Allein das schon, da ist nicht, ey, der Kopf rollt und du, ich vergeb dir nie. Da steht, hey, nach deiner großen Gnade und nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde und jetzt, die mich Tag und Nacht verfolgt hat. Wieso gibt es so viele psychosomatische Krankheiten, dass du nachts nicht schlafen kannst? Ey, wenn da Sachen sind, die nicht aufgeräumt sind, dann ist einfach, dass du nachts nicht zur Ruhe kommst. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten, Gottes gerecht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist. Und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden. Und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Weißt du, ich finde das so Hammer, das müssen wir mal begreifen. Der David bereut, er bereut seine Sünde. Bereust du noch überhaupt was? Ich habe wohl das Recht dazu, das ist jetzt hier, das nehme ich mir jetzt mal. Ne? Der hat Unrecht getan, wir sehen doch meistens immer, was die anderen falsch machen. Aber so geht es ja wohl nicht. Und. Bereuen wir überhaupt noch was? Gibt es Zeiten, wo du Sachen bereust? Ich kann euch ja mal so ein bisschen was vorlesen oder sagen, unter was verstehen wir denn noch Sünde? Sagst du, gut, die 10 Gebote oder jemand morden, da falle ich nicht runter, ich komme immer gut raus. Na, ich habe keine Schuld. Ich bin doch, Gott kann doch stolz auf mich sein, so wie ich bin. Ich mache hier doch noch was und es läuft doch gut. Aber wisst ihr was? Alleine neidisch zu sein, über den anderen schlechte Sachen zu verbreiten oder Hochmut, Stolz, Trägheit sogar, Bequemlichkeit, Zorn, viel Essen und Trinken oder auch Begierde. Jesus sagt, wenn du schon eine andere Frau, also sagst, hey, ich bin verheiratet, oh, der da hinten, der sieht aber toll aus. Boah, da könnte ich mir was vorstellen mit. Das ist bei Jesus schon, das geht nicht. Gott hat einen ganz anderen Level. Bereuen wir noch was? Weißt du, was meine größte Sache ist? Und da bete ich so viel für. Ich will meinen Mann von ganz doll achten. Ich will ihn ehren, ich will ihm Gutes tun. Und das ist somit das Schwerste. Ich weiß nicht, wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr Kinder habt, das ist so schwer, erstmal die Kinder auch immer zu lieben, zu respektieren, sie zu erziehen, was ich gerade sagte, was ein guter Vater, aber gilt auch für Mütter. Da fallen wir ständig durch. Und dann auch eine Ehe. Eine Ehe und Kinder kosten nicht alles. Wenn die gut sind, du kannst auch nebenher leben. Aber diesen Anspruch hatten wir beide nie. Wir wollten immer eine gute Ehe und dafür kämpfen wir. Und das kostet was. Zu sagen, hey, es tut mir leid, oh, ich habe schon wieder vermasselt. Jeden Tag kommen wir zusammen und sagen, oder ich auch immer wieder, oh, Andreas, es tut mir so leid, das wollte ich jetzt gar nicht so. Und das ist mein größtes Gebet mit und ich bereue das. Und wisst ihr, was denn auch noch ist? Meint ihr, Gott tut es auch leid, wenn wir sündigen? Ja, wir sündigen auch gegen Gott. Weil letztendlich ist es ja noch mehr, dass wir gegen Gott sündigen. Gott ist auch so traurig drüber, wenn er sieht, wie Ehepaare miteinander umgehen, wie sie streiten oder auch Kinder oder überhaupt Leute, Menschen, wie sie miteinander umgehen. Und wisst ihr, was ich so genossen habe? Ich habe meinen Kindern ganz oft versucht zu erklären, was richtig oder falsch ist. Aber das Schönste ist doch, wenn die das selber verstehen. Wenn die irgendwann dahin kommen und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Wenn die Kinder das selber verstehen, wir können denen das eintrichtern. Ich bin in der Familienhilfe unterwegs. Die Kinder wissen genau, wie die zu reden haben, was man als Familienhelferin hören will oder was auch die Eltern hören wollen. Gehen raus und machen genau das andere. Die sind doch nicht doof. Die wissen genau, über Jahre habe ich gehört, oh, der sabbelt jetzt nur doof rum, geht raus und macht was ganz anderes. Wie oft sind wir so Gott gegenüber? Oh Gott, segne mich und ja, ich gebe dir mein... Also, ihr wisst, wie ich es meine. Ich übertreibe immer gerne, ne? Aber wie schnell sind wir denn da? Aber wie viel nehmen wir denn ernst? Wisst ihr, und wenn meine Kinder das begriffen hatten und wirklich Reue gezeigt haben, hört man ja auch nicht gerne, oder auch gehorsam waren, gehorsam, oh, damit, das ist doch uralt, das gibt es doch heute gar nicht mehr. Doch, Kinder, die werden immer noch erzogen oder müssen noch erzogen werden. David sagte, wir sind mit Sünde geboren. Wir sind nicht rein und heilig geboren. Da erziehen wir die Kinder hin. Oder Gott, der Vater, erzieht uns auch. Ein Vater, der liebt, erzieht. Er erzieht. Väter, die nicht erziehen, lassen die Kinder laufen. Ein Vater, der liebt, erzieht. Und Gott, der Vater, liebt uns so sehr, dass er uns auch erzieht. Und das zuzulassen, wir Eltern, wir haben nie gerne unsere Kinder bestraft. Aber das muss auch manchmal sein. Und wisst ihr auch was, also wir vergeben ja gerne, Gott der Vater vergibt uns auch gerne. So, und gibt es Konsequenzen? Kriegen eure Kinder Konsequenzen, wenn die was Schlechtes oder wenn die was gemacht haben? sollte manchmal so sein. Sonst denken sie, okay, ich kann machen und tun, was ich will, ich komme immer gut raus. Es gibt Konsequenzen. Und wisst ihr, bei Bathseba und bei dem David war diese Konsequenz ganz schön heftig. Das Kind ist gestorben. Aber danach kam der Salomo davon. Und aber unsere Sachen haben Konsequenzen. Und ich war damals eine heftige Diebin. Aber noch bevor ich mit Jesus unterwegs war. Und ich habe viel geklaut, 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 geklaut. Und wisst ihr was? Genauso wie David geschrieben hat, ich habe keine Ruhe bekommen über diese Sache. Ich bin immer an dem Laden vorbeigefahren. Und meine Konsequenz war, ich habe es bekannt vor Gott und auch vor der Boutique-Inhaberin. Und die Konsequenz war, ich habe es abzahlen müssen. Über ein paar Jahre, weil ich nicht viel Geld hatte. Ich habe es abzahlen müssen. Und wir denken immer, wir kommen immer mit, also Gott, du bist so gnädig, du drückst alle Augen zu. Aber Gerechtigkeit ist was anderes. Und wir wollen aber nicht die Konsequenzen von unserer Sünde. Wir wollen das. Gott, du vergibst, du bist so gnädig, du bist so liebevoll. Und ich mache es dann nochmal. Ach, du vergibst ja wieder. Und nochmal. So ist das manchmal bei den Eltern, weil wenn die Kinder keine Konsequenzen kriegen, manchmal, Andrea Schäff hat immer gesagt, lerne durch Pein. Aber Gott macht es nie böse. Wir irdischen Eltern machen es vielleicht mal manchmal nicht so nett. Aber Gott meint es immer gut, um uns zu erziehen. Er meint es nicht böse mit uns. Und dann geht es weiter ab Vers 10. Gib mir Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden. Wenn Gott uns alles vergibt, dann kommt wieder Freude und Fröhlichkeit. Denn du hast mich zerbrochen. Also der David hat sich zerbrechen lassen. Und ich glaube, Gott freut sich immer wieder über einen, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ey, es tut mir leid, bitte zerbrech mich. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld, Gott. Erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Manchmal denken wir, wieso gehen meine Gebete nur an die Decke? Warum nicht weiter? Wenn du ganz bewusst in Sünde lebst, kann Gott dich nicht segnen. Kann er nicht. Denn fließt der Segen nicht, denn beschneidest du ihn. Und das, was Hannah gesagt hatte, wenn du nur einen halben Krams mit Gott machst, du kommst nicht in diese Freude, du kommst nicht in den vollen Segen. Oder ich kenne auch ganz, ganz viele, auch gerade in dem Finanziellen. Ja, ich gebe mal ein bisschen was ab. Gott sagt, das sagt ja keiner, kein Mensch. Gott sagt, gib mir den Zehnten und du wirst den Himmel offen haben. Das sagt Gott. Und wenn wir nur halben Krams machen, dann wirst du auch nur halben Krams bekommen. Da fließt kein Segen. Dieser volle Segen fließt, wenn du hundertprozentig dich entscheidest. Sagst du, oh Rosika, musst du so radikal sein? Das sagt Gott. Gott sagt das. Wir sollen umkehren und Buße tun. Und auch darum bitten, gib mir ein reines Herz. Gott, gib mir ein reines Herz. Und dann Vers 14, den nächsten Vers bitte. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Oh, das ist aber echt ein ganz schöner Erziehungspsalm, ne? Buß- und Erziehungspsalm. Aber Freude kommt dann, Freude. Und das Phänomen ist, also ich war und bin eine strenge Mutter. Und immer wenn ich da ganz klar war, da liefen die Kinder am besten. Oder auch in Freizeiten oder so. Aber nicht, weil ich die nicht mochte, sondern weil ich sie liebte. Also die Kinder merken das, ob du sie magst oder ob du die nur, ey, jetzt hör mal auf, du nährst mich voll und gehst weg. Oder, hey, ich möchte das nicht so, das finde ich nicht gut, aber ich bleibe dabei. Also, und ich spiele mit dem Kind weiter. Die spüren das, wie du das meinst. Ob du wirklich ein böser Vater bist oder ein Vater, der sagt, ey, aber ich erziehe dich, weil ich dich lieb habe. Das ist ein Unterschied. Und Gehorsam, die Kinder werden nicht mit Gehorsam geboren. Die musst du erziehen. Kinder musst du leider erziehen. Und Gott, der Vater, auch. Und ich glaube, also wenn meine Kinder nicht das gemacht haben, was ich gesagt habe, war ich da glücklich? Nein, das hat mich traurig gemacht. Haben wir überhaupt noch den Blick dafür, dass wir auch Gott, den Vater, traurig machen? Haben wir dieses ganze Bewusstsein noch? Hey, wenn ich das jetzt so und so mache, dann wird der Vater traurig. Und das wünsche ich mir so, dass wir da wieder hinkommen und dass wir lernen, gehorsam zu sein. Und wenn die Kinder gehorsam waren, klar, das sind Kinder, wir machen auch, der Gerechte fällt siebenmal am Tag, wir werden hier nie perfekt, versteht mich da nicht falsch. Aber dieses Gefühl zu entwickeln, hey Gott, Ich will dir gehorsam sein und ich will, dass dein Segen fließen kann. Und wenn mir was bewusst ist, ich will bereuen, ich will, dass ich dahin komme. Und Gott möchte uns auch die Fülle geben. Er ist kein knauseriger Gott. Ist nicht so einer, der sagt, hey, ich gebe dir nur ein bisschen. Nein, Gott will uns die Fülle geben. Aber das kann er nur, wenn wir wirklich auch mit ihm vorwärts gehen, wenn wir sagen, hey, veränder mich. Und wir werden hier auch nie perfekt, aber lass uns in einer Beziehung kommen. Und der vorletzte Vers, Vers 15 bis 18, genau. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott mein Retter. Dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen wollen. Gott will dein Herz, er will keine Leistung, er will nicht, hey, jetzt habe ich das abgearbeitet, ich habe jetzt, was weiß ich, wie lange in der Bibel gelesen, ich habe das und das. Gott will dein Herz, geh in Beziehung mit ihm. Und weißt du was, ich komme da mehr und mehr mit hin. Also ich mache Lobpreis und manchmal denke ich, oh, mein Herz platzt gleich, dann weine ich vor ihn und lobe und preise ihn und denke immer, oh, was hast du mir alles vergeben. Und wer viel liebt, hat viel, also man sagt immer, wer viel gesündigt hat, hat viel geliebt. Und ich habe viel gesündigt damals und immer noch. Und ich weiß, was Gott mir alles vergeben hat. Und ich bin darin total dankbar. Und wisst ihr, und das möchte ich allen erzählen. Hey, wo gibt es so einen Gott wie unseren Gott, der seinen Sohn gegeben hat, der sagt, hey, ich vergebe dir gerne. Er ist die Liebe. Er ist der Ursprung der Barmherzigkeit. Und wo mein Herz voll ist, da will ich das doch den anderen erzählen, die sollen das alle erfahren. Sind wir noch so voll mit Gottes Liebe, dass wir wollen, dass wir es allen anderen erzählen? Hey, ich will, dass jeder das weiß. Ich will, dass jeder das weiß, wie gut Gott ist und dass er alles vergibt. Es gibt keine Sünde, es gibt nichts, was er dir nicht vergeben will. Und deswegen, lass uns doch so dieses haben. Hey, ich muss das der ganzen Welt erzählen, weil Gott so ein toller Gott ist. Und der letzte Vers. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Aber es ist so, wir kommen um Buße nicht rum. Wir alle sind Menschen mit so vielen Fehlern, aber Gott wartet auf uns mit offenen Armen wie bei dem verlorenen Sohn. Aber wisst ihr was? Er wartet auf dich. Er wartet auf dich, er nimmt sich das nicht einfach von dir. Davor ist nochmal dieses verlorene Goldstück und das verlorene Schaf. Da geht der, der das verloren hat, los und sucht es. Er sucht die Münze und er sucht das verlorene Schaf, der Hirte. Aber beim verlorenen Sohn wartet der Vater, bis du kommst, bis der Sohn kommt. Man sagt immer so, Gott vergewaltigt eigentlich. Er wartet auf dich, dass du umkehrst, und sagst, ey, das will ich bereuen, oder das bereue ich, da will ich aufräumen, ich will mein Leben aufräumen. Und dann kommt der volle Segen. Dann kommt der, wenn du halben Krams machst, sag ich lieber, lass es. Das bringt gar nichts, du wirst nur Frust haben. Du wirst mit deinem Gott nur Frust haben. Und du kommst nicht ans Ziel. Deswegen, halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ganz oder gar nicht. Und das ist ein Weg. Wir sind natürlich auf dem Weg, da soll jetzt keine Verdammnis rüberkommen. Ich möchte aber nur, Gott freut sich, wenn wir umkehren und Buße tun. Das möchte ich so sehr, dass ihr das in eurem Herzen habt. Genau, bereuen wir noch unsere Sünde? Wollen wir wirklich ernsthaft davon frei werden, sie loslassen? Und darüber freut sich Gott. Gott steht nicht da oben und sagt, oh, endlich kommt die und ich habe schon lange drauf gewartet. Nein, stellt euch immer das Bild vor mit dem verlorenen Sohn. Genau, und zum Abschluss hören wir noch mal einen Bericht von Erika.
Ja, hallo. Ich bin mit 16 Jahren zum Glauben gekommen. Ich bin in eine Gemeinde gekommen und habe dann die frohe Botschaft von Jesus gehört und habe mich direkt bekehrt. Und ich war so happy, dass ich jetzt Gott hatte in meinem Leben. Da fiel es mir überhaupt nicht schwer, die Prioritäten zu setzen. Und die lagen ganz klar Sonntagmorgen beim Gottesdienst und nicht Samstagabend auf einer späten Party. Und in vielen Bereichen einfach war ich wirklich sehr radikal. Ne? Also das war, für mich waren die Prioritäten klar. Und das hatte zur Folge, dass ich meinen damaligen Freundeskreis verloren habe. Ich habe mich von meinem damaligen Freund getrennt, weil ich gemerkt habe, der will mit Jesus gar nichts. Das wird nichts mehr mit ihm und Jesus und es wird auch nichts mehr mit uns. Ich habe damals meine beste Freundin verloren, was mir auch wehgetan hat. Aber Gott hat mir wirklich ganz tolle Menschen in mein Leben hineingestellt und er hat mich so gesegnet und er hat mir mehr gegeben, als ich verloren habe. Und ich habe einen ganz wunderbaren Ehemann, ihr kennt ihn ja, bekommen und ich bin so dankbar. Gott ist wirklich gut und Gott ist ein Belohner und manchmal hadern wir so ein bisschen damit, Dinge loszulassen. Aber es lohnt sich immer, gehorsam zu sein. Es lohnt sich immer, Gott zu folgen. Manchmal müssen wir auch ein bisschen unsere Vorstellungen ablegen. Also ich musste meine Vorstellung von bester Freundin auch ablegen. Da war noch so eine Wunde. Ne? Und ich habe das irgendwann mal Gott gebracht und habe auch gesagt, du siehst das und du weißt das und ich gebe dir das jetzt ab. Ich überlasse es jetzt dir, welche Menschen du in mein Leben stellst. Und manchmal hat er mir Menschen ins Leben gestellt, die waren 20 Jahre, die waren 40 Jahre älter als ich und die mich gesegnet haben, die mich geistlich vorangebracht haben. Und ich konnte das erst richtig sehen und genießen, als ich meine alten Sachen abgegeben habe. Meine Vorstellungen, meine Wünsche, an die ich mich gekrallt habe. Aber Gott ist gut und er ist ein Belohner und ich wollte euch noch einen Bibelvers mitgeben aus Matthäus 19, 29. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Also so oder so, es lohnt sich.
Yes, danke. Genau, wir wollen gleich noch zusammen eben beten. Und ich habe auch so gedacht, hey, was hält uns ab, einen Schritt mit Gott weiterzugehen? Oder wenn du Jesus noch gar nicht in deinem Herz hast, was hält dich davon ab? Ist es das, oh, was werden meine Freunde denken? Was wird meine Familie denken, meine Arbeitskollegen? Aber ich sage dir das, du wirst so viel mehr erleben mit Gott, so viel mehr geschenkt bekommen. Gott lässt sich wirklich nicht lumpen. Wenn ich mein Leben damals angucke, heute, wenn ich das von Hannah beobachte, denke ich immer, boah, oder auch wenn jemand ganz klar ist und geht und sagt, hey, ich will. Und Gott überfordert dich nicht so, dass du es immer schaffst. Und vielleicht hat Gott dir jetzt auch was aufs Herz gelegt, wo du sagst, ey, und das will ich einfach loswerden. Das will ich Gott geben. Wir werden gleich noch zwei Minuten einfach auch nochmal still werden, zur Ruhe kommen, dass der Geist Gottes reden kann, wo du sagst, oh, da will ich bereuen, da will ich umkehren, das will ich lassen, das will ich abgeben, da will ich frei von werden. Und weißt du, Freiheit ist so, so herrlich, die ist unbezahlbar, aber da müssen wir wirklich erst loslassen, müssen wir Dinge für loslassen. Oder wenn du sagst, Mensch, ich habe gar nichts, dann sag doch mal, Gott, wie siehst du mich denn? Ich denke, ich bin voll okay, ich habe gar nichts, ich bin ein toller Typ. Aber dann frag doch mal Gott, ist es wirklich so oder mache ich mir was vor? Mache ich mir selber was vor? Frag Gott doch gleich mal. Und schau einfach mal. Und ich kann dir, also du wirst es nicht bereuen, das weiß ich jetzt schon. Du wirst es nicht bereuen, im Gegenteil. Gott ist es wert, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich gebe dir das und ich fange jetzt hier heute ganz neu an. Sag nicht, oh, ich mache es irgendwann nächste Woche oder ich nehme es mit nach Hause, ich denke nachher drüber nach, ich will jetzt nicht drüber nachdenken, lass mich damit in Ruhe. Ich sage dir, nachher ist es alles weg. Dann kommt der Alltag, dann kommt das Mittagessen, dann ist das und bam, was war denn heute Morgen noch? Ich glaube, dass es jetzt hier ein Moment ist, der zwischen dir und Gott ist und dem wollen wir jetzt Raum geben. Okay, wir werden jetzt, wer möchte, kann auch gerne dabei aufstehen, wenn er sagt, hey, ich möchte mich hinstellen, ich möchte mit Gott eine Begegnung haben oder auch sitzen bleiben, ganz entspannt. Aber dass wir einfach jetzt uns so eben Zeit nehmen, Gott, ist da was in meinem Herzen? Zeig mir, wenn ich was verändern soll, wenn ich oder Buße empfange. Manchmal ist es so, dass wir gar nicht mehr wissen, ja, habe ich überhaupt was falsch gemacht? Und dafür nehmen wir uns jetzt Zeit. Oh Herr Jesus, ich möchte dich so sehr bitten und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du zu uns reden kannst, Herr. Ein bisschen leiser. dass du jetzt zu uns reden kannst, Herr. Du hast damals durch den Propheten Nathan, du musstest extra jemanden schicken, weil David das selbst nicht erkannt hat, Herr. Aber bitte hilf, dass wir es selber erkennen, dass du uns nicht jemanden schicken musst, der uns sagt, hey, das ist das und das, du musst da umkehren. Bitte gib uns Herzen, die umkehren. Gib uns Bußfertige und ja, Herzen, die Reue empfinden, wenn wir was falsch gemacht haben, Herr. Dass es für uns schlecht ist und auch für unseren Mitmenschen und für dich, Herr. Ich bitte dich so sehr, dass du uns zeigst, Herr, wie du uns siehst. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst und dass wir mit dir einfach aufräumen, Herr, und dass wir dich in unser Herz, in unser Leben einlassen und dass wir nicht denken, oh, was verliere ich jetzt alles, sondern dass du uns zeigst, wie viel wir mehr gewinnen können, ein Leben in Freude. Es kommt Freude, es kommt Frieden hinein. Spannungen und auch psychosomatische Sachen werden sich lösen und wieder gut schlafen. All diese Sorgen, diese Ängste, wo wir nachts und Tag keine Ruhe finden, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, Herr. Herr Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter, guter Papi bist, der uns erziehen möchte, aber nicht, weil du böse bist, weil du böse Gedanken hast, sondern weil du Gedanken der Liebe hast und der Hoffnung, der Zukunft. Es ist nichts, was für dich ein Problem wäre, uns zu vergeben, Herr. Oh Herr, ich danke dir, dass du so großzügig bist an Vergebung, dass du ein Gott bist, der voller Gnade ist, der mit offenen Armen wartet, wenn wir umkehren, wenn wir mit dir gehen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch mein Herz siehst, wo ich arrogant geworden bin, wo ich hochmütig geworden bin, wo ich mich höher stelle manchmal als mein Mann, Herr, wo ich denke, ich habe es besser drauf. Oh Herr Jesus, wo ich lieblos bin, Herr. Ich danke dir dafür, dass du immer wieder gerne vergibst, Herr. Oh Herr Jesus, und dass du freisetzt, Herr. Und ich will dich wirklich loben, ich will dich preisen mit meinen Lippen, mit meinem Herzen, Herr. Und du freust dich über ein Herz, was zerschlagen ist, Herr. Was ja in dir sich findet, Herr. Und ich bitte dich immer wieder, Herr Jesus, reinige mich, zerschlage mein Herz, wo es falsch läuft, wo es falsch ist, Herr. Und gib mir einen Geist, ein Geist, der dich sucht, Herr. Und du hast Freude an einem ja, zerschlagenen und gebrochenen Geist. Und wir wollen umkehren von unserer Schuld, von unserer Sünde. Und ich bekenne dir, dass ich dich brauche. Und ich will dich loben und ich will dich preisen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du einfach zu jedem heute Morgen gesprochen hast, Herr. Und dass du Freiheit gibst, Herr, dass du Freude gibst, dass du Gnade hast. Du bist der Ursprung der Gnade, der Liebe, Herr. Und danke, Herr, dass du nicht verdammst. In dir ist keine Verdammnis, Herr, sondern in dir ist Liebe und in dir ist Annahme und dir ist, hey, du bist gewollt. Und der Vater sagt zu dir, ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Komme nach Hause, ich warte auf dich. Komme nach Hause.